Ja, herzlich willkommen zu unserem Gemeindeabend, Martin Luther und die Taufe, seine Begründung und Verteidigung der Säuglingstaufe, eine kritische Würdigung. Ich denke, Sie haben Mut, sich darauf einzulassen. Ich weiß nicht, ob Sie ahnen, was auf Sie zukommt, aber hinterher sind wir schlauer, vielleicht. Am Anfang würde ich aber gern beten. Herr Jesus Christus, du hast die Taufe eingesetzt, du bist Herr der Taufe. Am Ende sagst du, was gilt und wie es richtig ist. Und bei allem, was wir hören, was uns gefällt oder missfällt, was uns Klarheit bringt oder verwirrt, hilf uns, auf dich zu schauen, dass du die Mitte bist und dass wir dann von dir her auch selber zu unserem Urteil oder unserer Meinung kommen oder dabei bleiben. Wir bitten um deine Gegenwart und dass du uns dich selber und dein Wort und vielleicht auch die Taufe lieb machst. Amen. Das wird also heute ein etwas längerer Vortrag. Ich stehe deshalb auch mal, weil ich da besser vielleicht reden kann und vielleicht ein bisschen besser verständlich bin. Ich habe so 6 Punkte und da ist es vielleicht am besten, ich fange mit dem ersten an. Das sind Vorbemerkungen. Die Taufe gehört ja zum Fundament des Christseins. Da wird Grund gelegt und darauf kann und muss dann und soll dann weiter aufgebaut werden. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, schreibt Paulus in Epheser 4. Und die Frage ist, wie es um dieses Fundament steht, wie wir es verstehen können und wie wir es leben. Bei den ersten Christen kann man trotz aller Unterschiede und Spannungen noch von einem gemeinsamen Fundament sprechen. Das mit dem einen Herrn, dem einen Glauben und der einen Taufe war wohl klar. Auch wenn es Probleme gab, auf diesem gemeinsamen Fundament in Einheit zusammenzubleiben. Das war immer schon schwierig mitunter. Da hat es immer schon tüchtig gemenschelt, auch in der Urchristenheit. Aber das mit dieser einen Taufe ist heute umstritten. Es gibt mindestens 2 Taufen, die sich gegenseitig ausschließen. Oder gibt es doch nur eine? Wir sind jedenfalls herausgefordert, ob es eine Lösung gibt. Und wie könnten wir zu einer Lösung kommen? Vielleicht, indem wir neu und möglichst ohne Vorurteile auf die Schrift hören, aber das ist heute Abend nicht das Thema. Wir sind eine lutherische Kirche, wir feiern 500 Jahre Reformation und das ist auf jeden Fall Anlass, Martin Luther selber neu zu hören, auf den sich ja unsere Kirche gründet. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, schrieb Paulus. Also ist Jesus Christus das Fundament unserer Kirche? Oder ist es doch Martin Luther? Oder sind es irgendwie beide? Oder hat Martin Luther nur das ursprüngliche Fundament wieder freigelegt? Das sicher jedenfalls große Teile davon. Aber wenn er nur das ursprüngliche Fundament wieder freigelegt hätte, dann müsste doch auf diesem ursprünglichen Fundament auch wieder etwas von der urchristlichen Einheit möglich sein. Hat Luther zu dieser Einheit beigetragen oder hat er die Spaltungen vertieft? Hat Luthers Tauflehre die Einheit der Christen oder den Streit der Christen befördert? Ich möchte diese Frage jetzt nicht beantworten. Was hat er überhaupt über die Taufe gelehrt? Da wird einiges oder vieles Ihnen bekannt sein. Ich denke, dass es auch Dinge gibt, die Sie sehr überraschen werden. Möglicherweise ist dieser Abend tatsächlich herausfordernd. Ich versuche in einem ersten Teil Luthers Position möglichst neutral vorzustellen. Und ich lade Sie ein, dort selber mitzudenken, durchaus auch mal kritisch mitzudenken. Und Sie dürfen und müssen dann selber entscheiden, ob Sie Luthers Einsichten und Argumentationen folgen können und wollen. Ein paar wenige Anmerkungen kann ich mich auch im ersten Teil nicht enthalten, weil das sonst untergeht. Aber der Schwerpunkt liegt auf jeden Fall auf diesem ersten Teil, also Darstellung. Und im zweiten Teil, der wesentlich kürzer ist, dann noch ein paar persönliche Anmerkungen, wo ich denke, das muss oder möchte ich dazu trotzdem nochmal sagen. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, Grundlegendes. Luthers grundlegende Entdeckung und Einsicht, die die Reformation überhaupt ausgelöst hat, war: Ich kann mich nicht auf mich selbst und meinen Glauben verlassen, sondern ich kann mich nur auf Gott und seine Treue verlassen. Und ich kann nicht durch mein Tun vor Gott bestehen, sondern nur durch das, was er selbst mir schenkt. Und darauf vertraue ich. Das war Luthers, ich sag mal, revolutionäre Entdeckung, die sein Leben völlig umgekrempelt hat und die auch unser Kerngut ist, unsere Kirche. Also ich kann mich nicht auf mich und meinen Glauben verlassen, ich kann mich nur auf Gott und seine Treue verlassen und ich kann nicht durch mein Tun vor Gott bestehen, sondern nur das, was Gott mir durch Christus aus Gnade schenkt und was ich im Glauben dann ergreife. Und unter diesem Blickwinkel und nur unter diesem Blickwinkel hat Luther die Taufe gesehen. Das ist wichtig und erklärt manches dann. Zweiter Punkt, Taufe ist für ihn ganz selbstverständlich, wie für die Kirche bisher, ein Sakrament. Sakrament ist die lateinische Übersetzung des griechischen Mysterion und heißt zunächst mal Geheimnis. Hier geht es um ein Glaubensgeheimnis. Im Neuen Testament werden allerdings Taufe und Abendmahl nie in Verbindung mit diesem Wort Mysterium, Geheimnis genannt. Die haben dort keine Verbindung. Sakramentum hat im Lateinischen auch die Bedeutung Eid oder Weiheakt. Und der Kirchenvater Tertullian hat dann diesen Begriff im 2. und 3. Jahrhundert in die christliche Sprache eingeführt. Und seitdem, also 2. und 3. Jahrhundert, ist Sakrament eine Kulthandlung, durch die Gott sich bindet und die für den Menschen unbedingt verpflichtend ist. Luther hat diese Lehre von den Sakramenten beibehalten, im Unterschied zu vielen Freikirchen heute, deswegen sage ich das. Allerdings hat er sie zurechtgestutzt, er hat also ihre Anzahl reduziert, wieder auf 2, Taufe und Abendmahl. Krankensalbung lässt er so ein bisschen offen und beichten. Und er hat auch magische Missverständnisse, die sich verbreitet haben, wieder ausgeräumt. Sakrament bedeutet für Luther und unsere Kirche: Ein göttliches Verheißungswort wird mit einem materiellen Zeichen oder Symbol verbunden, das von Gott eingesetzt ist. Zum Beispiel Wasser oder eben Brot und Wein. Das materielle Zeichen. Es ist also eine äußere Handlung mit Brot oder Wasser, ich esse was oder ich werde nass, mit einem inneren Nutzen. Es bewirkt nicht nur das Äußere, dass ich nass werde oder satt werde, sondern es passiert ganz tief innen das Entscheidende, was Gott durch diese äußeren Mittel wirkt. Das ist Sakrament. Das Wort wendet sich allgemein an alle, das hören jetzt alle. Das Sakrament wendet sich dagegen speziell an den Einzelnen und eignet ihm sozusagen leiblich, körperlich zu, was das Wort sagt. Erlösung durchs Kreuz oder so. Luther betont, im Unterschied zur katholischen Kirche, das Sakrament ist nicht aus sich selbst heraus wirksam, allein durch den Vollzug, ex opere operatio, sondern erfordert für die Wirksamkeit Glauben. Dort hat er einen neuen Akzent gelegt. Ohne Glauben nützen auch die Sakramente nichts. Und schließlich sollten wir wissen, dass Martin Luther die Taufe ungeheuer hoch geschätzt hat. Sie ist sein größter Trost. Er kann sagen: Ist doch die Taufe unser einziger Trost und Eingang zu allen göttlichen Gütern und aller heiligen Gemeinschaft. Oder ein anderes Zitat: Läuft aber zuweilen ein Vergehen mitunter, das muss nicht schaden. Gedenke an deine Taufe. Halte dich an das Evangelium, hole die Absolution, empfange das Sakrament und sage: Mir sind böse Gedanken eingefallen, ich bin gestrauchelt, habe da und da Unrecht getan, aber ich bin getauft. Ich habe das Wort, die Absolution, das Heilige Sakrament. Das ist mir eine größere Heiligkeit als das ganze, als die ganze Welt mit allen Kreaturen. Christus Jesus ist mein gütigster, barmherzigster Fürsprecher, dass, wenn mich schon alle Teufel schrecken wollten, so sind sie doch kaum ein Fünklein gegen ihn. Oder, wenn nun der Satan in deinem Herzen sagt, Gott will dir nicht verzeihen, wie will sich hier ein armer Sünder aufrichten und trösten, besonders wenn andere Zeichen des Zorns dazukommen, wie Krankheit, Armut, und das Herz fängt an zu predigen, siehe, du liegst da und bist krank, arm und verlassen von jedermann und so weiter. Wie kannst du denn wissen, dass Gott dir gnädig sei? Da muss sich ein Christ auf die andere Seite wenden und sagen, ich bin getauft und durch das Sakrament meinem Herrn Christus einverleibt und habe sein Wort. Das kann mich nicht betrügen, denn Gott ist wahrhaftig und hält, was er zusagt. Oder noch ein Zitat: Ach, liebe Christen, lasst uns solch unaussprechliche Gabe nicht so unfleißig achten und behandeln, ist doch die Taufe unser einziger Trost und Eingang zu allen göttlichen Gütern und aller heiligen Gemeinschaft. Dazu helfe uns Gott. Amen. Im Folgenden jetzt einige grundlegende Aussagen Luthers zur Taufe aus seinen bekannten Schriften, und da ist das bekannteste der kleine Katechismus. Früher mussten das die Konfirmanden auswendig lernen. Da sie es heute vielleicht nicht mehr kennen, lese ich das einfach nochmal. Im vierten Hauptstück geht es um das Sakrament der heiligen Taufe. Zum Ersten, was ist die Taufe? Die Taufe ist nicht allein schlicht Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes Wort verbunden. Zum Zweiten, was gibt oder nützt die Taufe? Sie wirkt Vergebung der Sünden, erlöst vom Tode und Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Worte und Verheißung Gottes lauten. Zum Dritten, wie kann Wasser solche große Dinge tun? Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, der bei solchem Wort Gottes im Wasser traut. Denn ohne Gottes Wort ist das Wasser schlicht Wasser und keine Taufe. Aber mit dem Worte Gottes ist es eine Taufe. Das ist ein gnadenreiches Wasser des Lebens und ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist, wie Paulus sagt zu Titus im dritten Kapitel: Gott macht uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben seien des ewigen Lebens nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Zum Vierten, was bedeutet denn solch Wassertaufen? Jetzt bitte mal zuhören. Es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Stücken und bösen Lüsten und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Es wird am Ende noch eine Anmerkung dazu geben. Großer Katechismus. Voraussetzung ist für alles bei Luther, die Taufe ist von Gott eingesetzt und befohlen, wie Matthäus 18,19 und Markus 16,16 klar sagen. In diesen Worten sollst du zum Ersten merken, dass hier steht Gottes Gebot und Einsetzung, dass man nicht zweifle, die Taufe sei ein göttlich Ding, nicht von Menschen erdacht noch erfunden. Er geht aber dann auch weiter und sagt, oder so rum, die Taufformel der Bibel tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die übersetzt er anders, er deutet sie um und schreibt und sagt, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und aus dieser Umdeutung folgert er dann, denn in Gottes Namen getauft werden ist nicht von Menschen, sondern von Gott selbst getauft werden. Darum, ob es gleich durch des Menschen Hand geschieht, so ist es doch wahrhaftig Gottes eigen Werk. Ich bitte das zu hören. Für Luther ist die Taufe, Gottes Werk, nicht ein Tun der Menschen. Und daraus ergibt sich für ihn, wer das kritisiert oder in Frage stellt, der stellt Gott und sein Tun in Frage oder leugnet es sogar, was die größte aller Sünden ist. Was die Taufe bewirkt, sie macht selig. Das heißt, wir sind durch sie von Sünden, Tod und Teufel erlöst und kommen in das Reich von Christus und werden mit ihm ewig leben. Gottes Werk fordert allerdings, jetzt kommt wieder Luther durch, unseren Glauben. Gottes Werke sind heilsam und nur zur Seligkeit und schließen nicht aus, sondern fordern den Glauben. Denn ohne Glauben konnte man sie nicht fassen. Denn damit, dass du lässt das Wasser über dich gießen, hast du die Taufe noch nicht also empfangen, dass es dir etwas nütze. Der Glaube macht die Person allein würdig, das heilsame, göttliche Wasser nützlich zu empfangen. Ohne Glauben ist es nichts nütze. Wo aber der Glaube nicht ist, da bleibt ein bloß unfruchtbar Zeichen. So, unstrittig ist, dass Glaube und Taufe sachlich zusammengehören. Strittig ist, ob sie auch zeitlich zusammengehören. Was heißt das? Der Glaube macht die Person allein würdig, das heilsame göttliche Wasser nützlich zu empfangen. So sagt Luther. Was heißt das? Heißt das, dass nur Glaubende zu taufen sind? So würde man es zunächst mal verstehen, wenn man es einfach so liest. Oder heißt es, du kannst und darfst auch als Ungläubiger getauft werden und getauft sein, aber die Taufe so empfangen, dass sie dir etwas nützt, kannst du nur durch den Glauben. Und bis dahin, bis du sie dir im Glauben aneignest, bleibt sie nur ein unfruchtbares Zeichen. Wie sich zeigen wird, will es Martin Luther im zweiten Sinne verstanden wissen. Oder versteht es selber so. Aber man könnte es, wenn man so liest, auch völlig anders verstehen. Dann auch noch eine recht bekannte Schrift von Martin Luther von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Dort schreibt er, das Erste, was bei der Taufe beachtet werden muss, ist die göttliche Verheißung, die da sagt, Markus 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Denn an dieser Verheißung hängt unsere ganze Seligkeit. Aber man muss sie so beachten, dass wir den Glauben an ihr üben und ganz und gar nicht zweifeln, dass wir selig sind, nachdem wir getauft sind. Denn wo ein solcher Glaube nicht da ist oder erlangt wird, da hilft die Taufe nicht, sondern sie schadet vielmehr. Und zwar nicht allein dann, wenn man sie empfängt, sondern danach das ganze Leben hindurch. Denn ein solcher Unglaube straft die göttliche Verheißung Lügen, was die größte Sünde überhaupt ist. Das heißt, nach Martin Luther ist die Taufe immer wirksam, zum Nutzen oder zum Schaden. Ohne den Glauben schadet sie, schon in dem Moment, wo ich sie empfange im Unglauben, und dann das ganze Leben hindurch, wenn der Glaube nicht erlangt wird. Ob das stimmt? Oder ist das hier doch wieder ein ziemlich magisches Verständnis? Und wenn es stimmt, welche Konsequenz wäre denn daraus zu ziehen? Etwa die, dass Ungläubige nicht zu taufen sind, um ihnen nicht noch mehr Schaden zu machen? Die Konsequenz, die Luther nennt, wäre die, von den Sünden aufstehen und Buße tun, umkehren, um die Verheißung wieder zu erlangen. Ich komme zum dritten, Durchführung der Taufe und Dienst der Paten. Wir erfahren aus dem Taufbüchlein Martin Luthers von 1526 einiges über seine Taufpraxis. Und jetzt lese ich einfach mal, wie er das so sich vorgestellt hat oder wie er das angewiesen hat. Der Priester soll über dem Kind sprechen, fahr aus, du unreiner Geist, und gib Raum dem Heiligen Geist. Danach mache er ihm ein Kreuz an die Stirn und Brust und spreche, nimm das Zeichen des Heiligen Kreuzes sowohl an der Stirn und an der Brust. Dann folgt ein längeres Gebet, und in diesem Gebet heißt es unter anderem, ich beschwöre dich, du unreiner Geist, bei dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du ausfahrest und weichest von deinem Diener Jesu Christi, also Name, Amen. Dann wird das Kinderevangelium gelesen, also sie brachten Kinder zu Jesus und die Jünger wollen sie fortschicken. Jesus sagt, hindert sie nicht und er segnet sie. Anschließend lege der Priester seine Hände auf des Kindes Haupt und betet das Vaterunser samt den Paten niedergekniet. Vaterunser, der du bist im Himmel und so weiter. Dann leite man das Kindlein zum Taufstein und der Priester spreche, der Herr behüte deinen Eingang und Ausgang von nun an bis zu ewigen Zeiten. Danach lasse der Priester das Kind durch seine Paten dem Teufel absagen und spreche, und sagst du dem Teufel? Antwort, ja, also sagen dann die Paten für das Kind. Und allen seinen Werken? Antwort, ja. Und all seinem Wesen? Antwort, ja. Danach fragt er, glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde? Antwort, ja. Glaubst du an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn, geboren und gelitten? Antwort, ja. Glaubst du an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und nach dem Tod ein ewiges Leben? Antwort, ja. Willst du getauft werden? Antwort, ja. Dann nehme er das Kind und tauche es in die Taufe und spreche, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann sollen die Paten das Kindlein in der Taufe halten und der Priester spreche, dieweil er das Taufhemd anzieht, der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der dich durchs Wasser und den Heiligen Geist zum zweiten Mal geboren hat und dir alle deine Sünden vergeben hat, der stärke dich mit seiner Gnade zum ewigen Leben. Amen. Friede sei mit dir. Antwort: Amen. Sie merken, dass sich dieses Formular der Kindertaufe noch sehr an der Erwachsenentaufe orientiert. Also im Grunde genommen genau dasselbe ist wie Erwachsenentaufe, bloß dass die Paten halt stellvertretend für das Kind die Antwort geben, statt der Täufling. Das ist der einzige Unterschied. Ein zweites, was vielleicht auch gefallen ist, ist dieser Exorzismus. Also es wird um die Befreiung von dämonischen Mächten gebetet. Das ist altkirchliche Praxis, das hat Kirche immer gemacht. In der Regel schon vor der Taufe, stundenlang mit jedem einzelnen Taufbewerber. In der orthodoxen Kirche ist das heute noch ganz ausführlich, auch bei jeder Kindertaufe drin. Ähnlich ausführlich wie hier, wahrscheinlich noch ausführlicher. Ich habe das oben schriftlich irgendwo, es geht ganz lang. Auch in der katholischen Kirche gehört es selbstverständlich nach wie vor dazu. Bloß die evangelische Kirche hat ja Teufel und Dämonen abgeschafft. Und von daher spielt das jetzt keine Rolle mehr. Außer eventuell diese Bitte, befreie es vom Bösen oder die Feststellung, in der Taufe befreit Gott das Kind von der Macht des Bösen. Bei der Erwachsenentaufe kann die Absage an das Böse oder die Macht des Bösen oder an Satan noch freiwillig erfolgen, so in Klammern. Und das Dritte, was Sie vielleicht gemerkt haben, ist, dass Luther vom Untertauchen ausgeht. Der Priester nehme das Kind und tauche es in die Taufe, was wohl den Taufstein meint. Wenn Sie mal nach Wittenberg sich verirren und dann in die Kirche von Luther gehen, sehen Sie den Taufstein, der eine Riesenkuhle hat, wo selbstverständlich die Kinder untergetaucht wurden. Zum Patenamt findet sich bei Luther ganz wenig, außer das, was ich jetzt hier schon gelesen habe, dass sie das antworten sollen und das Kind halten soll. Nur noch zwei Aussagen. Luther fordert, dass man nicht lose Leute zu Gevattern nehme, also Gevatter ist Pate, sondern feine, gesittete, ernste, fromme, von denen man erwarten kann, dass sie die Sache mit Ernst und rechtem Glauben behandeln. Und an der anderen Stelle schreibt er noch, wer nicht als Christ lebt, kann nicht als Pate zugelassen werden. Er sagt, wir müssen den Bann wieder aufrichten, obwohl wir es bisher noch nicht mit Gewalt getrieben haben. Wenn wir einen Wucherer, Ehebrecher sehen, dem sagen wir, hörst du, es ist das Geschrei, also Gerücht wird gesagt, du seist ein solcher oder solcher, darum gehe nicht zum Sakrament, enthalte dich der Teilnahme als Pate an der Taufe, führe keine Braut in die Kirche, in Summa, man verbiete ihm alles, was der Kirche ist, wie Paulus sagt, er sei dir wie ein Heide. Sonst finden wir zu Paten so gut wie nichts. Ich komme jetzt schon zum vierten Punkt, Luther und die Taufe von Kindern. Für Martin Luther war die Kindertaufe zu jeder Zeit völlig unstrittig, völlig unstrittig. Wer sie in Frage stellt, gehört zu den Rotten, die der Teufel gesandt hat, so nennt er das. Was spricht nach Luther für die Kindertaufe? Ich nenne mal seine Argumente. Er sagt, viele als Kind Getaufte sind doch heilige und gute Christen geworden. Also muss die Kindertaufe Gott gefallen. Die Kirche hat es schon immer so gehalten. Entweder hat es bisher keine Kirche gegeben, oder die Taufe ist nichts wert noch tüchtig gewesen. Es ist aber unmöglich, dass 1400 Jahre lang keine christliche Kirche gewesen sein. Darum muss der Kindertaufe gültig sein. Zweites Argument, die Kindertaufe käme von den Aposteln und wäre von Anfang an gewesen. Drittes, niemand könne beweisen, dass da kein Glaube gewesen wäre. Viertens, man könne nicht beweisen, dass sie gegen Gottes Wort sei. Fünftens, sie wird überall bei allen Christen schon viele Jahrhunderte lang praktiziert, also muss sie richtig sein. Wäre sie eine Ketzerei, wäre sie längst untergegangen. Das nächste Argument ist besonders interessant, worauf wäre ich nicht gekommen. Auch der Papst als Antichrist praktiziert die Kindertaufe. Das spricht für sie, denn der Antichrist sitzt im Tempel. Das heißt, es handelt sich um die rechte Christenheit und die muss die richtige Taufe haben. Und die Bibel spricht nicht eindeutig dagegen, also halten wir diese Tradition weiter. Schriftstellen, die für Luther die Kindertaufe unterstützen, sind vor allem das Kinderevangelium, Matthäus 19, Markus 10, Lukas 18. Und er sagt, wenn das Reich Gottes den Kindern ist, dann darf man ihnen die Taufe nicht vorenthalten. Und dann der Taufbefehl, Matthäus 28, 19. Dort sagt Luther, hätte Gott mit den Heiden einen Bund gemacht. Zeichen des Bundes ist die Taufe. Die Kinder gehören auch zu den Heiden und deshalb sind sie zu taufen. Und außerdem haben die Apostel ganze Häuser getauft. Ich komme zu viertens. Erstens wird immer spannender, Kindertaufe und Glaube. Wenn Taufe und Glaube zusammengehören, wie ist es dann bei der Kindertaufe mit dem Glauben? Muss der bei der Taufe schon vorhanden sein? Oder muss er nur später dazukommen? Und was ist, wenn er nicht dazukommt? Diese Fragen stehen. Und sie sollten beantwortet werden. Um es vorwegzunehmen, Luther hat es sehr unterschiedlich beantwortet. Es gibt einen ersten Strang, Eigenglaube als Voraussetzung für die Kindertaufe. Zum einen meinte Luther, dass der Eigenglaube Voraussetzung auch für die Säuglingstaufe ist. In seiner Schrift vom fremden Glauben und seiner Macht von 1525 finden wir Folgendes. Aufs Erst müssen wir den Grund lassen, fest und gewiss sein, dass niemand selig wird durch andere Glauben, also durch Glauben anderer Leute, oder Gerechtigkeit anderer Leute, sondern nur durch seinen eigenen. Davon darf man nicht abweichen, egal wen es trifft. Eher lasse man die ganze Welt verderben, als dass man diese göttliche Wahrheit ändere. Also unbedingt auf jeden Fall, der die Taufe empfängt, auch als Kind, muss glauben. Dann wendet er sich gegen die Sophisten und des Papstes Rotte, die erdichtet haben, dass die jungen Kinder werden ohne eigenen Glauben getauft, nämlich auf den Glauben der Kirche, welchen die Paten bekennen bei der Taufe. Wenn man sie aber fragt und den Grund solcher Antworten, wo das in der Schrift steht, so findet man es im finsteren Rauchloch. Vor diesem Gift und Irrtum haben wir uns zu hüten, wenn es gleich aller Väter und Konzilien ausdrückliche Meinung wäre, weil es nicht biblisch ist. Sondern Taufe hilft niemand, ist auch niemand zu geben, er glaube denn für sich selbst und ohne eigenen Glauben ist niemand zu taufen. Martin Luther. Dann greift er die Waldenser an, Freikirche in Italien. Die taufen Kinder, obwohl sie der Meinung sind, dass die Kinder noch keinen eigenen Glauben haben. Das nennt Luther einen Spott der heiligen Taufe und mutwillige Sünden gegen das zweite Gebot, also Kindertaufe als Missbrauch des Namens Gottes. Ich zitiere. Es hilft ihnen auch nicht die Ausrede, dass sie sagen, die Kinder taufe man auf ihren zukünftigen Glauben, wenn sie zur Vernunft kommen. Denn der Glaube muss vor oder in der Taufe da sein, sonst wird das Kind nicht los vom Teufel und Sünden. Er fährt dann fort, wenn die Taufe den Kindern nicht dasselbe gibt wie den Alten, sie also nicht selig macht, dann ist es nicht dieselbe Taufe, ja gar keine Taufe, sondern Spiel und Spott der Taufe oder eine andere, fremde Taufe. Darum wäre es notwendig, dass die Waldenser sich selbst ließen wieder taufen. Es läuft also auf die Alternative hinaus, entweder die Kinder glauben, dann entspricht die Kindertaufe der biblischen und auch der Erwachsenentaufe, oder aber sie glauben nicht, dann ist es eine andere Taufe als die Erwachsenentaufe. Letzteres aber bedeutet, dass die, die so als Kinder getauften, wieder zu taufen sind und die Kindertaufe abgeschafft werden muss, und zwar schnell. Weiter Originalton Luther. Wo wir nun nicht besser könnten auf diese Frage antworten und beweisen, dass die jungen Kinder selbst glauben und Eigenglauben haben, da ist es mein treuer Rat und Urteil, dass man stracks abstehe, je eher, je besser, und taufe nimmermehr kein Kind, dass wir nicht die hochgelobte Majestät Gottes mit solchen Alfenzen und Gaukelwerk, da nichts dahinter ist, spotten und lästern. Das sind sehr starke und sehr eindeutige Worte von Martin Luther. Das bedeutet, ohne eigenen Glauben keine gültige Taufe. Und wenn die Kinder nicht selber glauben, dann ist die Kindertaufe nur ein Gaukelwerk und eine Gotteslästerung, die man sofort zu unterbinden hat. Ich füge mal eine Anmerkung ein. Es gibt ja tatsächlich Christen, die das so sehen, auch heute. Und die können sich damit voll auf Martin Luther berufen, auf diese Schrift. Allerdings hat ihnen das noch nie was genutzt. Früher, auch zu Luthers Zeiten und mit seiner Zustimmung, wurden sie dafür umgebracht. Heute werden sie nur deswegen aus der evangelischen Kirche ausgeschlossen, jedenfalls in Sachsen. Das heißt, das muss ich mich korrigieren, sie werden nicht ausgeschlossen, es wird kirchenamtlich festgestellt, dass sie sich selber ausgeschlossen haben, auch wenn sie das nicht wussten und wollten. Luther ist sich seiner Sache todsicher. So kann man das sagen. Was ist eine Folgerung daraus, also aus dem letzten Zitat? Wenn wir nicht beweisen können, dass die jungen Kinder selbst glauben, müsste man sofort mit dem Taufen von Kindern aufhören, damit wir Gott nicht mit solchem Gaukelwerk verspotten und lästern. Was folgt daraus? Ganz einfach. Darum sagen wir hier also und schließen daraus, dass die Kinder in der Taufe selbst glauben und Eigenglauben haben. Punkt. Selbstverständlich glauben die Kinder, die getauft werden. Woher der Glaube kommt? Luther antwortet, diesen Glauben wirkt Gott durch das Fürbitten und Herzubringen der Paten im Glauben der christlichen Kirche. Außerdem, wenn Christus auffordert, die Kinder zu ihm zu bringen und sie segnet und ihnen das Himmelreich gibt, dann müssen sie ja glauben, weil nur Glaubende das Himmelreich gehört. Der Eigenglauben wird den Kindern gegeben durch den Priester oder Täufer, der an Christi statt an ihnen handelt. Was könnte außerdem biblisch für einen Kinderglauben sprechen? Luther bringt folgende Argumente, ich zitiere ihn jetzt wieder, also etwas ins moderne Deutsch, sonst wird es zu anstrengend, wenn ich das im Original Weimarer Ausgabe Deutsch wiedergebe. Im Psalm 106, Vers 37 folgender ist davon die Rede, dass Kinder bösen Geistern geopfert wurden und damit unschuldiges Blut vergossen wurde. Wenn es unschuldiges Blut war, dann müssen die Kinder rein, heilig und gläubig gewesen sein. Auch die Kinder Matthäus 2,16, die Herodes umbringen ließ und unter 2 Jahren waren müssen und unschuldig gewesen sind, müssen gläubig gewesen sein. Nach Matthäus 19,14 ist das Himmelreich den Kindern, also glauben sie. Weiter. Da der noch nicht geborene Johannes der Täufer im Mutterleib der Elisabeth hüpfte, als die schwangere Maria zu Elisabeth kam, muss also sogar schon das Kind im Mutterleib gläubig gewesen sein. Der Embryo Johannes wurde gläubig, als der Embryo Christus durch den Mund der Maria zu ihm redete. Genauso wird das zu taufende Kind gläubig, wenn Christus durch den Mund des Täufers zu ihm redet. In Jesaja 55,11 steht, dass das Wort Christi, das der Täufer spricht, nicht leer zurückkommt. Dass Kinder noch keine Vernunft haben, ist kein Hindernis für den Glauben, eher ein Vorteil, weil die Vernunft den Glauben ja oft behindert. So können die Kinder sogar besser glauben als die Erwachsenen. Außerdem glauben schlafende Erwachsene ja auch, obwohl ihre Vernunft im Schlaf ausgeschaltet ist. Ob Sie jetzt diesen Argumenten folgen können und wollen, überlasse ich Ihnen. Falls nicht, ist das überhaupt nicht schlimm, denn 3 Jahre später, 1528, in Wartehin schreibt und vertritt Luther das genaue Gegenteil. Der Eigenglaube ist bei der Taufe unnötig. Selbst wenn die sogenannten Wiedertäufer beweisen könnten, dass die Kinder und Säuglinge nicht glauben oder nicht glauben könnten, stellt das die Säuglingstaufe überhaupt nicht in Frage. Denn die Taufe wurde ja richtig vollzogen und gilt. Denn es sind die Worte gesprochen und wurde alles getan, was zur Taufe gehört. Genauso vollkommen, wie es geschieht, wenn der Glaube da wäre. Denn da ist das Wasser und Gottes Wort, selbst wenn er sie nicht empfängt, wie er soll, sondern an Gottes Wort und Gebot liegt alles. Also der Vollzug mit Gottes Wort hat Vorrang gegenüber dem Glauben, denn Gottes Wort ist größer als der Glaube, zumal ja sich der Glaube auf Gottes Wort gründet und nicht umgekehrt. Wenn der Täufling nicht glaubt, dann hat er bloß nicht recht empfangen. Dann liegt nur ein Missbrauch der Taufe vor. Das sagt aber nichts gegen den rechten Gebrauch, sondern spricht nur dafür. Deshalb ist es Unsinn zu meinen, wenn der Glaube nicht recht wäre, wäre die Taufe nicht recht. Die Taufe ist allezeit recht, das heißt immer richtig. Hast du nicht geglaubt, so glaube noch und sprich also, die Taufe ist wohl recht gewesen, ich habe sie aber leider nicht recht empfangen. Als zusammenfassendes Votum könnte man den Satz aus dem großen Katechismus werten. Das Kind tragen wir herzu, in der Meinung und Hoffnung, dass es glaube, und bitten, dass ihm Gott den Glauben gebe. Aber darauf taufen wir es nicht, sondern allein darauf, dass es Gott befohlen hat. Übrigens ist es auch nicht nötig, dass der Taufende, also der Täufer, glaubt. Luther argumentiert, wo kämen wir hin, wenn wir die Gültigkeit der Taufe an den Glauben des Täufers gründen würden? Auf den Glauben des Täufers gründen würden. Erstens kann man Glauben sowieso nicht beurteilen. Und zweitens weiß man nicht, ob der Taufende gerade in der Stunde der Taufe wirklich glaubt oder nicht. Biblische Begründung Luthers, der ungläubige Hohepriester Kaiphas weissagte laut Johannes 11,49. Der gottlose Biliam weissagte und seine Prophetien wurden als echt anerkannt. Paulus nimmt Sprüche zum Beispiel des ungläubigen Philosophen Epimenides als Gottes Wort an, Apostelgeschichte 17, Titus 1. Und Christus lässt die Lehrer der ungläubigen Pharisäer gelten. Und die Magier beten Christus an in Matthäus 2. Summa, wenn Gottlose Gottes Wort recht lehren können, dann können sie umso mehr taufen und Sakramente geben. Allerdings fordert Luther auch, es ist wohl billig und recht, dass man nicht Trunkene und Ruhepfaffen taufen lasse, auch nicht lose Leute zu Gevattern nehme, sondern feine, gesittete, ernste, fromme Priester und Gevattern, von denen man erwarten kann, dass die Sache mit Ernst und rechten Glauben behandeln, damit man nicht dem Teufel das hohe Sakrament zum Spottpreis gebe und Gott verunehre. Ich komme jetzt zu dem Punkt Kindertaufe und Wiedertaufe. Zunächst einige Vorbemerkungen dazu. Der Begriff Wiedertaufe ist schwierig. Er unterstellt oder geht davon aus, dass Wiedertäufer eine gültige Taufe für ungültig erklären und sie deshalb wiederholen. Da muss man fairerweise sagen, das Selbstverständnis derer, die so handeln, ist ein völlig anderes. Sie meinen, egal ob jetzt berechtigt oder nicht, aber sie meinen, dass die Säuglingstaufe keine biblische und deshalb keine gültige Taufe ist, wie es Luther unter bestimmten Voraussetzungen ja auch sagen konnte. Deshalb ist das, was sie tun, nach ihrem Verständnis keine Wiederholung der Taufe, sondern die erstmalige Taufe eines Gläubigen. Sie verstehen es so. Es gibt auch Christen, die die Gültigkeit der Säuglingstaufe nicht in Frage stellen, aber meinen, dass bestimmte Aspekte, zum Beispiel der eigene Glaube oder das eigene Glaubensbekenntnis oder auch die angemessene Wassermenge fehlen. Und um diese fehlenden Aspekte nachzuholen, wollen sie das nochmal durch Untertaufen einfach ergänzen, aber sie stellen nicht in Frage, dass auch bei der Kindertaufe etwas passiert ist. Auch diese Spielart gibt es zumindest. Muss man einfach mal hören. Ob man dem zustimmt, geht es jetzt gar nicht. Aber dass ich erstmal ernst nehme, was diese Menschen selber denken oder glauben. In unserer Kirche wurde ja die Konfirmation eingeführt, damit da dann die Getauften tun, was die Eltern und Partner an ihrer Stelle bei der Taufe getan haben, nämlich den christlichen Glauben zu bekennen. Wobei natürlich die Taufe auch ohne Konfirmation voll gültig ist, also keine erst gültig machende Taufe, die gilt, auch ohne Konfirmation. Luther kannte noch keine Konfirmation. Andere sagen, dass die fehlenden Aspekte der Taufe durch die Bekehrung nachgeholt werden, sodass dann durch den Glauben nach der Bekehrung eben die Taufe wirksam wird. Aber es gibt eben auch die, die meinen, dass die als Säuglinge Getauften noch einmal oder überhaupt erst richtig getauft werden müssten. Und die sogenannten Wiedertäufer berufen sich dabei auf die Bibel. Ob zu Recht oder Unrecht, das kann und darf und muss man diskutieren. Aber sie sind der festen Überzeugung, dass sie Gottes Wort gehorsam sind. Und ich halte es nicht für möglich, ihnen die Aufrichtigkeit und den Glauben abzusprechen. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und Richter ist Gott, nicht wir. Ich meine, Christus hat die Taufe eingesetzt und so ist er es auch, der über die Gültigkeit einer Taufe entscheidet, nicht wir. Im Folgenden aber jetzt einige Begriffe und Ansichten Martin Luthers dazu. Er erhebt gegen die sogenannten Wiedertäufer schwere Vorwürfe. Er sagt, die Wiedertaufe ist gegen die Rechtfertigung allein aus Glauben. Denn die Wiedertäufer treiben auf das Werk, dass sich die Leute auf das Werk der Taufe verlassen. In Wahrheit fragen sie gar nicht nach dem Glauben. Das ist ein Meisterstück des Teufels, dass die Christen von der Gerechtigkeit des Glaubens auf die Gerechtigkeit der Werke verfallen wie die Galater. Wer sich wieder taufen lässt, widerruft mit dieser Tat seinen früheren Glauben und seine frühere Gerechtigkeit und macht sich zur Sünde und verdammlich. Das ist das gräulichste aller Dinge, wie der heilige Paulus sagt, dass die Galater von Christus getrennt sind und Christus zum Sündendiener gemacht haben, dem sie sich beschneiden lassen haben. Dann sagt er, die Frucht der Wiedertäufer spricht gegen sie. Begründung, es gibt bei den Wiedertäufern keine Männer, die so gewaltig die Schrift handeln und auslegen, als auf unserer Seite sind. Da muss ich nun doch eine Anmerkung machen. Das ist völlig klar, weil die geistlichen Leiter und fähigen Ausleger der Schrift verfolgt und umgebracht wurden. Die hatten also gar keine Chance, ihre Sicht fair darzulegen und Frucht zu bringen. Tatsache ist, dass die Täufer viele Schriften verfassten und verbreiteten. Diese Schriften haben sie teilweise im Gefängnis geschrieben, wo sie die Bibel nur auswendig zitieren konnten. Aber ihre Schriften wurden verbrannt und deren Besitz war bei Todesstrafe verboten. Tatsache ist außerdem, dass die Täufer, nämlich Hans Denk und Ludwig Hetzer, die erste Übersetzung der Propheten des Alten Testaments aus dem Hebräischen ins Deutsche herausbrachten. Luther kritisierte sie zunächst, weil sie auch jüdische Gelehrte zu Rate gezogen hatten. Später verwendete er sie allerdings als Vorlage für seine eigene Bibelübersetzung, was heute keiner mehr wissen will. Alle Ehre dem Sieger der Geschichte. Weiter. Für Luther ist klar, bei den sogenannten Wiedertäufern ist die Frucht des Teufels sichtbar, denn sie sind gegen die Obrigkeit. Wieso waren die gegen die Obrigkeit? Muss ich auch eine Anmerkung erklären? Dahinter steht, die Taufgesinnten haben Gelübde und Treueeide und Schwüre verweigert und sich dabei auf die Bergpredigt berufen. Also die haben dem Fürsten nicht Treue geschworen. Ja? Sagten, es ist gegen Jesus. Und außerdem waren sie Pazifisten und haben den Wehrdienst abgelehnt. Und das wurde als Rebellion gegen die Obrigkeit aufgefasst und entsprechend bestraft, nämlich Todesstrafe. Weiter wirft ihnen Luther vor, einige sind von Weib und Kind, Haus und Hof gelaufen wegen der Wiedertaufe. Dabei sagt auch Paulus, wer die Seine nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger als ein Heide. Außerdem soll doch die Ehe nicht geschieden werden. Muss wieder was anmerken. Was Luther hier verschweigt, ist, dass die Täufer ihre Familien wegen der Verfolgung verlassen haben oder verlassen mussten. Jetzt zitiere ich mal Jesus dagegen. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind, und die Ersten werden sein, die die Letzten sind. Außerdem sagt Luther gegen die Wiedertäufer, die nur Glaubende taufen, der Glaube ist eine ungewisse Sache. Es ist Vermessenheit, wissen zu wollen, wann jemand glaubt. Wir sind keine Götter, die ins Herz sehen können. Wer die Taufe auf den Glauben gründet, tauft auf Abenteuer. Damit tut er nichts Besseres als der, der ohne Glauben tauft. Denn Unglauben und ungewisser Glaube ist dasselbe. Da nützt auch das Bekennen des Glaubens nicht. Denn es steht nicht da, wer den Glauben bekennt, sondern wer glaubt. Außerdem sind alle Menschen Lügner. Also kann man dem Bekenntnis des Glaubens gar nicht glauben. Darüber hinaus müsste man ja ständig Leute taufen, weil überall Christen sind, die vom Glauben abgefallen und zeitweise ohne Glauben sind. Dann müsste man die immer wieder taufen, wenn sie gerade mal wieder richtig glauben. Scharfsinnig, ne? Und dann unterscheidet Luther noch zwischen dem Glauben und der Reflexion auf den Glauben. Das ist was Richtiges. Also glaube ich an Gott oder glaube ich an meinen Glauben und denke über meinen Glauben nach. Letzteres zerstört den Glauben, wenn ich an meinen Glauben glaube und drüber nachdenke. Und das ist Götzendienst. Luther sagt, Taufe auf den Glauben hin ist Abgötterei. Denn wer sich auf seinen Glauben verlässt, der verlässt sich auf das Seine statt auf Gottes Gabe. So ist er nicht nur ungewiss, sondern ein abgöttischer Christ, der den Glauben verleugnet. Weiter, die Tradition der Kindertaufe ist alt und wird von der Mehrheit ausgeführt. Was die Wiedertäufer einführen wollen, ist neu. Die Beweislast liegt deswegen allein auf ihrer Seite. Bekanntlich muss ja immer das Neue, nicht das Alte begründet werden. Als nächstes, die Wiedertäufer stehen auf ungewissem Grund, denn sie können nicht beweisen, dass die Kindertaufe gegen die Bibel ist. Wenn sie aber ungewiss sind, ist schon klar, dass sie Unrecht tun. Denn in göttlichen Sachen darf es nichts Ungewisses geben, nur Gewisses. Wer ungewissen Wahn als gewisse Wahrheit lehrt, der leugnet Gottes Wort genauso wie der, der öffentlich gegen die Wahrheit redet. Zusammenfassung: Die Wiedertäufer sind freche Frevler. Sie sehen die Taufe nicht als göttliche Ordnung oder göttliches Gebot, sondern sehen sie so an, als wäre sie Menschentand. Sie haben nichts Beständiges und Gewisses für sich. Sie führen große Lästerreden gegen die Taufe. Demgegenüber ist die Kindertaufe das Allergewisseste, denn sie ist Gottes Bund mit den Heiden. Christus befiehlt, die Kinder zu ihm zu bringen, da die Alten ja von alleine kommen, müssen also die Kinder gebracht werden. Drittens, ein alter Mensch mag trügen und als ein Judas zu Christus kommen. Ein Kind kann nicht trügen. Wenn wir die Kinder nicht taufen würden, machten wir uns schuldig an ihnen, weil sie ohne Taufe verloren gehen. Wenn sie unrecht und unnütze wäre, dann wäre das keine andere Sünde als die, dass Gottes Wort vergeblich gesprochen und sein Zeichen vergeblich gegeben worden wäre. Das ist längst nicht so schlimm, als wären wir daran schuld, dass jemand verloren geht. Gott wird das leicht vergeben, weil ich es sehr unwissend getan habe und mir nicht ausgedacht habe. Es ist so auf mich gekommen. Und wenn ich so Gottes Wort unter die Ungläubigen vergeblich predigen würde oder Perlen vor die Säue werfen oder das Heilige vor die Hunde, was könnte ich dafür? Soweit zu Luthers Lehre und Position. Ich mache jetzt doch noch ein paar Anmerkungen. Für Martin Luther war die Säuglingstaufe unanfechtbar und konnte, ja durfte, nicht in Frage gestellt werden. Das Ergebnis stand von vornherein fest. Und für dieses feststehende Ergebnis war ihm jedes Argument recht. Das haben Sie vielleicht gemerkt. Luther konnte sich zum selben Thema zu verschiedenen Zeiten und Gelegenheiten sehr unterschiedlich äußern. Beim Thema Glaube und Taufe habe ich ihn vorexerziert. Auch bei Juden war das so oder bei anderen Sachen. Es bedeutet, dass sich bis heute auch die widersprüchlichsten Positionen mit gleichem Recht auf Luther berufen können. Grundsätzlich diskutiert Luther bei der Taufe aus einer Mehrheitsposition der Stärke heraus. Minderheiten und Gedanken von Minderheiten lässt er nicht gelten. Richtig ist, dass die Kindertaufe von der Mehrheit der Christenheit seit langem praktiziert wurde und wird, das heißt von der katholischen, den orthodoxen, den anglikanischen Kirchen und heute noch von einer Minderheit der protestantischen Kirchen. Die meisten Protestanten haben heute Gläubigentaufe oder Erwachsenentaufe. Das sind wir Lutheraner oder Methodisten weltweit die Minderheit, wenn man Baptisten und Pfingstler und sowas mit dazu nimmt. Ich selber denke nicht, dass die Wahrheit immer auf der Seite der Mehrheit sein muss oder auf der Seite der Tradition. Ich vertrete manchmal deshalb auch Minderheitenpositionen. Muss sie jetzt nicht beunruhigen, Demokratie heißt ja schließlich, die Mehrheit hat Recht oder legt fest, was richtig ist. Und im Zweifelsfall gilt, wer die Macht hat, hat das Recht oder hat Recht. Jetzt trotzdem noch einige Anmerkungen zu Luthers Argumenten. Martin Luther sieht, damit habe ich angefangen, die Taufe im Kontext der Rechtfertigung des Gläubigen allein aus Gnade. Ja? Das ist sein Ansatz. Dieser Ansatz ist erstmal prinzipiell befreiend und gut. Das Problem ist, dass im Neuen Testament die Taufe nie im Kontext der Rechtfertigung steht, sondern im Kontext der Jüngereberufung. Also einen anderen Zusammenhang hat, nicht den der Rechtfertigung, in den Luther sie einfach stellt. Er hat alles in diese Entdeckung, die er gemacht hat, alles dem untergeordnet und eingeordnet. Er war davon so erfüllt, dass er alles nur in diesem Licht sehen konnte. Ja? Muss man von daher auch verstehen. Aber eben auch kritisieren, weil die Taufe im Neuen Testament einen anderen Zusammenhang hat. Da geht es um die Jüngerberufung, nicht um Rechtfertigung. Das ist dort nicht Thema bei der Taufe. Wenn die Taufe ein Sakrament ist, also ein körperlich erfahrbares Zeichen, dann könnte man auch fragen, ob die Taufe den Säuglingen wirklich diese körperliche Erfahrung und Vergewisserung gibt, um die es bei dem Sakrament gerade geht. Ich erfahre körperlich, was Gott mir zusagt, gilt mir. Nicht nur am Verstand, sondern körperlich. Oder ob sie vielleicht doch überhaupt nicht verstehen und merken, worum es da geht, und dann später genauso aus dem Wort nur leben können, du bist getauft, aber sie haben es, die Erfahrung ist gar nicht da. Also entspricht das dem Charakter des Sakramentes so? Darf man zumindest vielleicht mal fragen. Man darf auch fragen, ob das heute praktizierte Zeichen noch die ursprüngliche Kraft in Aussage hat, aber da sagt Luther selbst ganz klar, ich möchte, dass die Täuflinge ganz ins Wasser eingetaucht würden, wie das Wort lautet und die geheimnisvolle Handlung es bedeutet. Nicht, dass ich es für notwendig hielte, sondern dass es schön wäre, wenn einer tiefen und vollkommenen Sache auch ein tiefes und vollkommenes Zeichen gegeben würde, wie es auch unzweifelhaft von Christus gestiftet worden ist. Die Taufe durch Begießen des Täuflings, die sogenannte Infusionstaufe, kam erst im 14. Jahrhundert neben der Taufe durch Untertauchen auf, sodass es dann noch lange beides praktiziert, deshalb die alten Taufsteine noch mit Untertauchen. Öderauner Kirche, sehen Sie es zum Beispiel, ist noch so ein alter Taufstein. Heute ist das Begießen die Regel und in unserer Taufordnung auch fest verankert. Dort heißt es, der Pfarrer begießt den Kopf des Täuflings dreimal in einer für die Umstehenden sichtbaren Weise mit Wasser und spricht dazu NN, also Name, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dagegen ist die Taufe durch Untertauchen in unserer Landeskirche eigentlich verboten. Wer es dennoch tut, tut es gegen die zurzeit gültigen Richtlinien der Landeskirche. Dann die Argumentation, dass die Kindertaufe eine lange Tradition hat und daraus viele gute und heilige Christen hervorgegangen sind, viel Frucht erwachsen ist, ist schwierig. Weil so kann ich alles beweisen. Der Buddhismus ist noch älter. Und ist auch nicht untergegangen und da sind auch bewundernswerte Leute draus vorgegangen. Also ist der Buddhismus genauso richtig oder gut? Oder wie soll ich das werten jetzt? Das ist schwierig. Und dann sage ich, ich beobachte bei sogenannten wiedergetauften Christen dieselbe Frucht wie bei kindgetauften Christen. Ich kann dort keinen Unterschied sehen in der Liebe und im Glauben und der Hoffnung, was sie haben. Ich kann keine Unterschiede wahrnehmen. Also spricht die Frucht auch für sie. Wenn man so argumentieren will, das ist kein Argument, denke ich. Wenn man schon bei der Taufe oder die Art der Taufe an den Früchten beurteilen wollte oder sollte, dann wären allerdings auch folgende Fragen nochmal angebracht. Welche Seite hat denn die Taufe mit Zwang und staatlicher Gewalt durchgesetzt? Antwort, die Vertreter der Säuglingstaufe. Es war Staatspflicht, man musste die Kinder taufen. Wer hat eigentlich die anderen verfolgt? Wer hat Gläubige mit abweichender Lehre und Praxis umgebracht, ertränkt, enthauptet, verbrannt? Wer hat seine Position mit Gewalt verteidigt und lange Jahrhunderte mit staatlicher Hilfe durchgesetzt? Das waren die Vertreter der Säuglingstaufe. In der Bibel ist es jedenfalls so, der falsche Prophet schlägt den richtigen Propheten, den wahren Propheten. Und derjenige, der nach seiner alten Natur lebt, verfolgt den geistlichen Menschen. Das zweite steht im Galaterbrief, das erste Königebuch im ersten und Chronik. Jesus sagt, den falschen Propheten erkennt man an seinen Früchten. Wenn die Frucht Zwang, Gewalt, Verfolgung, Folter und Mord ist, was sagt es dann über die Wurzel? Vielleicht sollte man darüber auch einmal nachdenken und auch Buße tun. Und vielleicht den Mund gegenüber den Vertretern der sogenannten Wiedertaufe nicht ganz so voll nehmen. Dann zu Luthers klassischer Aussage im kleinen Katechismus. Paulus sagt in Römer 6, die getauften Gläubigen sind der Sünde gestorben und mit Christus begraben. Luther sagt, der getaufte Gläubige soll den alten Adam täglich ersäufen, damit er stirbt. Das ist ein Unterschied. Ja? Aus einem Werk, was Gott einmal für immer getan hat, mit Christus gestorben und begraben, macht Luther ein Werk des Menschen. Er muss seinen alten Adam täglich ersäufen. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er sonst lehrt, dass es auf einmal doch das eigene Werk ist. Merkwürdig, merkwürdig. Noch etwas zur Taufformel. Die Taufformel, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes, ist biblisch nicht bezeugt und nicht abgedeckt. Betrifft übrigens genauso die Formel im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, wo wir Gottesdienst und sonst was mit beginnen. Das ist eine nachbiblische Formulierung. Ob die jetzt angemessen ist oder nicht, kann man diskutieren. Und ob dann das, was folgt, wirklich im Namen Gottes auch gesagt und getan wird, kann man auch diskutieren. Auch unsere Landeskirche schreibt diese unbiblische Taufformel vor, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ich nehme sie nie, Sie haben es vielleicht gemerkt, ich taufe immer auf. Steht so in ihrer Bibel auch drin. Jesus sagt, tauft sie auf den Namen Gottes oder in den Namen Gottes hinein. Und dieses Wort, was dort steht, im griechischen Eis, beantwortet die Frage, wohin? Wohin zielt etwas? Nicht, woher kommt etwas? Wohin? Also die Taufe zielt auf Gott hin. Der Täufling wird in die Wirklichkeit Gottes hineingegeben. Sein Leben wird auf Gott gebucht. Das ist in den Namen, das kommt aus dem Giroverkehr auch. Auf Gott gebucht. Sodass das geschehene Werk der Erlösung durch Jesus Christus am Kreuz dem Glaubenden jetzt zugerechnet wird und der Heilige Geist möge es ihm lebendig machen. Auf den Namen oder in den Namen Gottes hineintaufen. Das ist gemeint. Das sagt Jesus. Aber Gott ist nicht der Taufende. Sondern Jesus sagt, ihr, die Jünger, sollt die, die durch euch und nach euch zu Jüngern geworden sind, taufen. Macht so die Übereignung der Gläubigen an Gott fest und nehmt sie in euren Jüngerkreis auf. Dass wir von Gott selber getauft wären oder würden, wie Luther behauptet, ist vom Wortlaut her völlig unhaltbar. Und ebenso, dass die Taufe allein Gottes Werk wäre. Gott handelt in der Taufe, ja, ja. Und das betonen die Freikirchen viel zu wenig. Aber Menschen haben den Auftrag, andere zu taufen. Und da darf man ja durchaus die Frage stellen, ob sie dem Auftrag von Jesus angemessen nachkommen. Weiteres, die Taufe wird im Neuen Testament an keiner Stelle als Bund bezeichnet. Gibt es keine Bibelstelle. Luther redet am laufenden Band davon. Taufe als Bund. Die Bibel sagt es einfach nicht. Bei der Kindersegnung hat Jesus die Kinder gesegnet und eben nicht getauft. Und er sagt, nicht ihnen gehört das Himmelreich, sondern steht ein Wort, das heißt, den so beschaffenen Menschen, dieser Art von Menschen, gehört das Himmelreich. Menschen dieser Art. Luther übersieht völlig den gleichnishaften Charakter dieser Worte von Jesus. Dass die biblischen Argumente Luthers für einen Säuglingsglauben reine Spekulation sind und exegetisch, also von der wissenschaftlichen Auslegung des Neuen Testamentes her völlig unhaltbar, muss ich wahrscheinlich nicht extra erwähnen oder betonen. Ich kann und will jetzt hier nicht auf einzelne biblische Aussagen zur Taufe eingehen, das ist nicht Thema. Es geht um Martin Luther und die Taufe. Wem das wichtig ist, der muss einfach mal das Neue Testament durchlesen und sich vielleicht rausschreiben, was da steht und mal schauen, wer wird da von wem, wann, mit welcher Bedeutung getauft. Das ist sehr mühsam und anstrengend, so äußerlich als auch innerlich, wenn man das machen wollte. Ganz beeindruckend ist, und das möchte ich gern auch nochmal feststellen und festhalten, wie Martin Luther aus seiner Taufe fröhlich gelebt hat und wie sie ihm Trost und Vergewisserung in allen Anfechtungen war. Er hat sich das manchmal, so wird berichtet, auf einen Zettel geschrieben. Ich bin getauft. Er hat sich daran festgehalten. Ob das jemanden von uns, egal ob als Kind oder Erwachsener getauft, auch so wichtig ist. Schlussvotum. Es bleibt dabei, unser Erkennen ist Stückwerk. Und Erkenntnis ohne Liebe bringt nichts. In Bezug auf die Taufe, Recht zu haben, ist also nicht alles. Und vermutlich nicht einmal das Wichtigste. Ich denke auch, dass das Neue Testament eine größere Bandbreite kennt, als es sowohl die Landeskirche als auch die Freikirchen haben zurzeit. Das ist meine persönliche Überzeugung. Allerdings müssen wir bekennen, jedenfalls sehe ich das so, Jesus hatte die Taufe als Band der Einheit unter seinen Jüngern eingesetzt. Unter unseren Händen ist sie leider zum Streitobjekt geworden. Vermutlich deshalb, weil wir sie Jesus aus der Hand genommen haben. Und vielleicht auch nicht die Absicht haben, ihm die Taufe und Gemeinde und Kirche wieder zurückzugeben. Wenn er wiederkommt, wird er aber alles wieder in seine Hand nehmen. Und dann wird auch klar werden, wie er die Taufe gemeint hat und was er anerkennt. Ich vermute, dass die Spannungen in der Christenheit in Bezug auf die Taufe bis dahin bestehen bleiben und wir damit leben müssen. Die Frage ist, meine große Frage, ob es nicht auch eine versöhnte Verschiedenheit geben darf und kann in der Liebe und weil wir wissen, dass unser Erkenntnis Stückwerk ist. Und weil jeder die eine Seite betont und die andere ein bisschen unterbetont. Klar festgestellt werden muss, die reformatorischen Grundsätze, allein die Schrift und allein der Glaube, gelten in unserer Kirche in Bezug auf die Taufe nicht. Das ist so. Die Grundsätze, allein die Schrift, allein der Glaube gelten Bezug auf die Taufe in unserer Kirche nicht, sondern es gilt allein die Gnade, das ist die Botschaft der Säuglingstaufe, allein die Tradition und allein die lutherischen Bekenntnisse, die sich durchaus auf die Bibel berufen. Und damit ist für unsere Kirche auch das Allein Christus zweifellos vollständig enthalten. Aber die Heilige Schrift und auch der Glaube des einzelnen Christen hat das nicht in Frage zu stellen. Dass der Glaube zur Taufe gehört, ist jedenfalls in unserer Kirche auch völlig unstrittig. Was Glaube aber bedeutet, woran man ihn erkennt, ist demgegenüber wieder sehr umstritten. Und auch wann er dazukommen muss oder da sein muss, ist auch umstritten. In Bezug auf ihre Tauflehre ist unsere Kirche, auf die Kindertaufe, ganz gewiss, genauso wie ihr Reformator Luther. Mag Luther in einzelnen Punkten geirrt haben, in Bezug auf die Taufe hat er immer recht und ist unfehlbar. Dafür bürgt unsere Kirche nach wie vor mit ihrem Namen. Und jeder Christ, der es hört, sage Amen, habe ich noch geschrieben, aber es muss jetzt kein Amen sagen.